Das Gängeviertel ist, ja, ich habe das gestern einem Freund aus Wien gezeigt, der gesagt hat, er kann sich gar nicht vorstellen, und zwar so einen Straßenzug weiter, wie man hier wohnen kann, zwischen diesen Stahlbeton, Glas, Bürogebäuden und Business Center-mäßigem, und kam so um die Ecke und hat gesagt, ah, okay, doch, jetzt weiß ich, wie man hier wohnen könnte, und sah nämlich das Gängeviertel in seiner Opposition zum Ringsrum. Ne? Christine, du bist hier als eine derjenigen, die das Gängeviertel, ich sag jetzt mal, betreiben. Ne? betreiben im Sinne der Selbstorganisation, der ihr euch ja hier verschrieben habt. 10 Jahre feiern wir am Wochenende Gängeviertel. Das ist FSK. Der Stuhl sinkt gerade unbeabsichtigt in den Boden. 10 Jahre, wenn du jetzt drauf zurückguckst, ne, würdest du sagen, von den Anfängen an betrachtet, ist in Erfüllung gegangen, was ihr hier eigentlich wolltet?
Ich würde fast sagen, es ist noch mehr in Erfüllung gegangen, als was wir hier wollten. Also zum einen, wir hatten gestern und vorgestern ja auch schon unglaublich viel Presse hier und auch andere Radiosender. Es ist so, dass wir damals ja vor 10 Jahren hier künstlerisch eine Inbesitznahme inszeniert haben. Eine Hausbesetzung mit Kunst und Kultur. Und ganz, ganz viele glaubten, dass es dauert höchstens 2-3 Stunden. Man muss wissen, dass das PK-14, die Polizeiwache, sozusagen wirklich vis-à-vis liegt. Und eins der berüchtigteren Polizeireviere hier in Hamburg auch. An der Kaffermacherei. Und wirklich, ja, man kann sich fast schon die Hand rüberreichen. Und wir sind sehr sicher davon ausgegangen, dass wir nach ein paar Stunden hier einfach alle mal geräumt sind und auch einige von uns, wir hatten anwaltliche Hilfe im Hintergrund und also wir sind eigentlich sehr gut vorbereitet gewesen. Unglaublich viele tolle Leute, die uns da den Rücken gestärkt haben, Sanitäter und alles vorgesorgt. Aber es ist einfach nicht nötig gewesen. Wir hatten wirklich ein großes Fest und das ganze Viertel, diese 12 Häuser, waren ja sozusagen schon vertraglich an einen holländischen Investor verkauft von der Stadt Hamburg. Und insofern gab es eine Planung, es gab eine Abrissgenehmigung, es war eigentlich alles vorbereitet. Die Bauarbeiten sollten eigentlich im September beginnen, also praktisch 2-3 Wochen später. Uns hat in die Hände gespielt, die damals stattgefunden, oder eigentlich für mich immer noch anhaltende Krise, und zwar die Wirtschaftskrise, Finanzkrise. Man sagte, der Investor sei pleite oder könnte diese Projektgelder gar nicht mehr aufbringen, um die Sanierung oder den Abriss hier zu finanzieren. Von daher war eigentlich alles schon, die Zukunft des Viertels war eigentlich schon vorgeplant und gelegt. Und dass sich die Stadt Hamburg tatsächlich überlegt hat, so, was diese Künstler, also heißt es ja leider immer noch, was diese Künstlerinnen da tun, klingt gar nicht so unspannend, wir gucken uns das mal an. Man muss dazu wissen, dass in der damaligen Zeit insbesondere die kreative Stadt sozusagen als Aushängeschild weltweit geboomt war, mit Richard Florida im Hintergrund und davor die Talentstadt ausgerufen wurde. Also man musste schon irgendwas tun, das hat man hier in der Politik und in den Behörden auch gemerkt. So, wenn man Metropole werden will, wenn man hier so im Wettbewerb der Städte weltweit irgendwie einen Fuß auf den Boden kriegen möchte, dann will man auch schon Kreativität. War aber in der Zeit 2009 so, dass eigentlich ganz, ganz viele Künstler auf der Straße landeten, weil entweder abgerissen wurde, wo die Ateliers und Werkstätten waren, oder Proberäume, oder es wurde, was weiß ich, neue Planungen wurden gemacht. An der Reeperbahn zum Beispiel, ganz bekanntes, großes Atelier, Gemeinschaftsatelier, auch mit dem Mojo Club damals. Diese alte Bowlingbahn wurde abgerissen zum Beispiel. Also kann ich jetzt endlos aufzählen. Auf der anderen Seite wurde aber, wie gesagt, eben dafür geworben, dass doch hier junge, kreative Menschen in die Stadt kommen. Wo sollen die denn hin? Und insofern haben wir eigentlich damals so die ganzen Leitbilder der Stadt, die sie sich selbst gesetzt hatte, hier umgesetzt im Gängeviertel. Und haben eigentlich eigentlich alle Argumente auch für eine Räumung sozusagen gleich ad absurdum geführt. Und so war es dann letztlich auch. Und dann haben wir, weil wir dann wirklich dachten, okay, sind wir 24 Stunden hier, jetzt sind wir 48 Stunden hier, praktisch eigentlich alle unsere Lebensläufe innerhalb kürzester Zeit verändert. Und das ist bei einigen auch bis heute so geblieben. Also es sind wirklich Leute noch hier, die sich da unglaublich fortgebildet haben. Unsere Prokuristin zum Beispiel, die eigentlich Bildhauerin ist. Ganz viele Leute haben wirklich sozusagen ihren Lebensplan umgeworfen und gesagt, so hier, für dieses Projekt lohnt sich das zu bleiben. sich einzuarbeiten, sich zu bilden, was auch immer. Und so ist es jetzt nach 10 Jahren. Da sind wirklich sehr, sehr viele Menschen, die damals mitbesetzt haben sozusagen und ja bis heute mitverhandelt haben und was ich, wie viele Aufgaben wir halt durchführen täglich. Ja, man muss sagen, es ist ein Riesenerfolg. Und jetzt haben wir eine vertragliche Sicherung. Nach 10 Jahren verhandeln, wir hätten es viel schneller haben können, weil eigentlich haben sich unsere Ziele und unsere Forderungen ja nie geändert. Wir haben immer schon gesagt, wenn wir hier bleiben, dann muss das ein Projekt sein, das selbstverwaltet ist. Dafür haben wir dann ein Jahr später, 2010, die Genossenschaft gegründet. Wir haben recht früh den Verein Gängeviertel e.V. gegründet, der so für die inhaltliche, kulturelle, aber auch politische Bespielung des Viertels zuständig ist und für die Denkmalpflege. Und haben wirklich über die ganzen 10 Jahre immer wieder verhandelt, gezeigt, was wir hier tun und wie wichtig das eigentlich auch für die Stadt ist. Du nennst es gallisches Dorf, sagen viele. Ich finde, es ist noch mehr als das, weil wir sind ja nicht so, also ich habe Asterix und Obelix geliebt, ganz klar. Ich glaube, das hat jedes Kind. Aber wir machen ja nicht zu. Also wir sind ja sozusagen nicht umzingelt, sondern offen. Und das merkt sich jetzt auch gerade wieder in den Vorbereitungen des Geburtstages. Die Nachbarschaft und wir sind mittlerweile so ziemlich eins geworden, auch wenn sie anders aussieht. Aber man freut sich auf sich gegenseitig. Und jetzt haben wir, wie gesagt, dann auch, ich glaube, vor allem einen Monat war das ungefähr, war noch nicht mal ganz, tatsächlich endlich diesen Vertrag unterschrieben, den Erbpachtvertrag. 2 Wochen ist es ja. Man kommt vor, schon wieder wie eine Ewigkeit. Den Erbpachtvertrag unterschrieben, der uns tatsächlich jetzt die nächsten 75 Jahre sichert. Wir müssen natürlich auch die ganze Verantwortung übernehmen. Das war aber auch schon von Anfang an so. Also aus unserer Sicht haben wir schon vor 2009 sogar eigentlich hier die Verantwortung für dieses Viertel übernommen. Und das gilt es jetzt zu feiern. Das haben wir eigentlich auch gestern schon. Also für mich war es jetzt auch nicht die richtige Uhrzeit, so morgens früh. Aber
ja, so morgen mal ganz hat den Haken, das ist früh beginnt, genau. Dafür hat es dann aber auch mehr Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn du sagst, Ausgangssituation war eine Sache, von der ihr eher temporär überzeugt gewesen seid, dass das sozusagen nach einer kurzen Zeit wieder vorbei ist. Ihr wolltet ein Ausrufezeichen setzen und eigentlich darauf hinweisen, wie die Situation für die so beliebten Kreativen in Hamburg real aussieht und wie die Räume immer kleiner werden bzw. verschwinden. Jetzt ist Hamburg natürlich auch so ein Ort des Kommerzes, in dem sozusagen über Jahrhunderte das Geld das Primat war. Dann öffnet sich die Tür, ihr seht, okay, hier ist sehr viel mehr drin. Wie habt ihr eure Prinzipien, also Selbstorganisation, hast du gerade gesagt, erarbeitet und vor allen Dingen, wie ist denn sozusagen aus dem, wir machen das jetzt hier mal einen Tag, okay, wir machen es eine Woche, wie ist denn da das Konzept Gängeviertel draus geworden?
Also gehe ich jetzt erstmal so ein bisschen auf die auch von dir gerade eben angesprochenen Strukturen ein. Also angefangen hat das Ganze im Januar 2009 mit der sogenannten Zelle. Da gibt es eine Vorgeschichte, das wäre jetzt zu lang. Die Zelle war sozusagen eine relativ kleine, sehr überschaubare Gruppe, die im Jour fix jeden Dienstagabend hier im Nachbarhaus in einen böse kalten Keller eingeladen hat. Da gab es nur so eine komische Stromheizung, die unterm Tisch war. Da haben sich alle die Füße dran gewärmt. Und man hatte sich zum Ziel gesetzt, eigentlich mal so ein bisschen darüber zu sprechen, warum ist das eigentlich so, dass die Stadt ihr Gesicht verliert. Du sagst, es ist ja hier so Glas, Stahl, Beton drumherum. Das ist ja nicht nur in Hamburg so. Also alle Innenstädte gleichen sich an, ähnlich auch mit den kommerziellen Inhalten, nämlich irgendwelche Flagship-Stores, die überall gleich aussehen, bis hin zu McDonald's. Und darüber sollte sich an dieser Stelle Gedanken gemacht werden, aber eben auch über diese Lage der sogenannten Kreativen. Das war natürlich auch ein wichtiges Thema und auch die Lage dessen, wie Hamburg mit seiner eigenen Historie umgeht. Also dass die Neustadt, in dem eigentlich ja dieses Zentrum Hamburgs heutzutage neben der Altstadt, war ja auch ein sehr historisches Viertel. Also Hamburg war nicht viel größer als Alt- und Neustadt heute. Und hier hat in erster Linie auch die ärmere Arbeiterbevölkerung gelebt. Und hier gerade im Dritten Reich gab es einen unglaublich krass starken politischen Widerstand. Es wurde auch das Rote Hamburg genannt, hier unsere alte Nachbarschaft. Und von dem gibt's eigentlich nichts mehr. Also jetzt, ich rede jetzt gar nicht nur von den Backsteinhüllen, also den Häusern, in denen man dieses Leben nachvollziehen kann. Es wird eigentlich auch kaum, also jetzt gerade aktuell Stadthaus zum Beispiel, das ist die alte Stadtentwicklungsbehörde in der Nachbarschaft, da war die alte Gestapo-Zentrale untergebracht und an diese Geschichte möchte man sich nicht erinnern scheinbar. Also der Investor, der die wirklich für ein Apfel und ein Ei von der Stadt kaufen konnte und umbauen konnte, jetzt mit Luxus-Shopping und Hotel und so weiter, hat dann 500 Euro pro Quadratmeter bezahlt. Das ist lächerlich für Hamburg. Aber eben mit der Auflage, dort eine Gedenkstätte zu errichten. Also das ist hier auch gerade aktuell. Übrigens wird das auch in einem Stück von Ligner, die hier bei uns zu Gast sind, im Rahmen des Sommerfestivals Kampnagel, auch sehr gut und stark thematisiert, was hier eigentlich passiert im Umgang mit der Geschichte, ob das Kolonisierung ist oder hier auch die Neustadt zum Beispiel, auch bei uns um die Ecke, war praktisch die einzige, in der die jüdische Gesellschaft leben durfte. Wohnen in der Altstadt wurde verboten. Also all diese Dinge. Wir wissen das, weil wir uns damit jetzt beschäftigt haben, aber wenn man hier mal so als Touri durch die Stadt spazieren würde, man würde sich eigentlich, außer vielleicht ein paar Stolpersteine, wäre hier nichts an dem Gedenken oder dem Erinnern an eigentlich eine wahnsinnig wichtige Geschichte Hamburgs. Und eigentlich auch für mich eine positive, weil es hat wirklich gezeigt, Hamburg hat Widerstand. Und das ist auch etwas, was wir bis heute irgendwie noch traditionell weitertragen. Mhm. Und insofern ist das unglaublich wichtig, und für uns auch eine Aufarbeitung in erster Linie und auch Erinnerung an das, was eigentlich Hamburg mal war. Jetzt habe ich deine Ursprungsfrage schon fast vergessen.
Nee, ja, das ist ja kein Problem. Dafür bin ich ja da. Ich kann die nämlich wiederholen. Weil sozusagen ein Aspekt, der zu der Beantwortung dieser Frage gehört hat, so Selbstverständnis, was wollt ihr hier eigentlich? Ne? Hast du gerade anhand dieses Geschichtsausfluges benannt und der Aufgabe, da, das eben zum Thema zu machen. Die andere Frage war, dann vor 10 Jahren sich zu überlegen, was soll das hier eigentlich sein und nach welchem Prinzip soll das miteinander funktionieren? Ja. Das ist
genau, das erinnert mich, ich habe auch wieder mit der Zelle angefangen. Ja. Also jetzt habe ich das ein bisschen weiter ausgebreitet, das eine Schwerpunkt. Aber genau, diese verschiedenen Schwerpunkte in der Zelle damals sind sozusagen Grundlage gewesen, dessen, was wir hier auch praktisch in unseren Satzungen zum Ziel haben, war aber auch mit Grundlage dessen, wie sich die Strukturen hier sozusagen aufgebaut haben. Aus dieser kleinen Gruppe von 10 bis 20 Leuten in der Zelle ist dann eine große Struktur erwachsen, die wir sozusagen so Hauspaten genannt haben, also 12 Häuser hatten dann jeweils 2 bis 5 Paten, die sich darum gekümmert haben, für die Besetzung die erstmal abzusichern. Das musst du dir vorstellen, die waren ja rechts zerfallen. Mhm. Es gab Löcher in Wänden, in Decken, in Treppen und Böden und so. Und das wurde sozusagen erstmal betreut und aufgearbeitet. Es wurde aber auch sich darum gekümmert, eben die Gruppe der Leute, die dieses Haus bespielen würden zur Besetzung, zu organisieren. So sind wir schon mal ein bisschen gewachsen auf die 200 Leute. Wir hatten dann während der Besetzung immer, also als wir dann gemerkt haben, hui, das geht hier weiter, wir müssen jetzt irgendwie weiter organisieren, stündliche Familientreffen, die sogenannten Familientreffen, aus denen dann irgendwann das Plenum geworden ist natürlich. Weil wir haben gesagt, das können wir jetzt nicht mehr in kleiner Gruppe entscheiden. Hier sind so viele Leute, die mitmachen und es kam ja auch immer mehr dazu. Also es war ja in den ersten 2 Tagen, weiß ich nicht, wie viele Leute hierher gekommen sind, das irgendwie gelesen haben, im Radio gehört haben und so, Wahnsinn, ich möchte hier mitmachen. Mhm. Teilweise auch bis heute noch dabei sind. Und genau, und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen hier basisdemokratisch entscheiden und bleiben. Und dann haben wir ab da eigentlich wöchentlich eine Vollversammlung abgehalten. Das ist, also es haben uns auch, wie nennen sie ja immer unsere ältere Verwandtschaft, die Hafenstraße und Flora und so. Und die kamen dann auch so, Mensch, wie macht denn ihr das? Das ist irgendwie, ey, einmal die Woche kommen die Leute zum Plenum, Wahnsinn. Und das haben wir wirklich bis letztes Jahr gemacht, da seitdem machen wir es 2-wöchentlich. Und das war dann schon, also man kann sich ungefähr vorstellen, wie viel Zeit man investiert, wenn man das jede Woche mitmacht und dann nochmal irgendwelche anderen AGs oder Vorstände hier besetzt, dann ist man so 2-3 Tage die Woche, kann man eigentlich nicht mehr viel anderes tun. Und das hat sich eigentlich so bis heute erhalten. Das ist schon so, dass es jetzt auch mal einen Wechsel gibt, auch in den sogenannten Funktionen im Vorständen und ähnliches. Jeder soll mal, eigentlich haben wir auch so ein Rotationsprinzip verabredet, was auch nicht immer funktioniert, weil man auch schon merkt, so, oh mein Gott, also es ist schon ganz schön viel Zeug für so eine große Gruppe, auch sehr heterogene Gruppe, was ich persönlich auch immer noch sehr, sehr toll finde, dass wir hier wirklich von jung bis alt, aber auch wirklich aus allen Nationen mehr oder weniger und mit verschiedensten Schwerpunkten, ne? Es gibt hier unglaublich politische Gruppen, es gibt aber auch so, sag mal, Künstlergruppen, die sagen so, Politik interessiert mich nicht. Dass sie da noch politisch agieren, das merken die meisten gar nicht oder wollen es auch gar nicht thematisiert wissen. Aber es ist wirklich immer noch super heterogen und das macht manche Entscheidungen auch schwer. Aber ich finde es unglaublich wichtig, dass wir genau so ein Ort sind, wo eben wirklich, deshalb auch anders zum gallischen Dorf tatsächlich, wo wirklich ganz, ganz viel möglich ist. Und jetzt glücklicherweise auch seit einiger Zeit das FSK.
Ja, und das nämlich wenn du sagst, so Klassiker, ne? So aus diesen Strukturen, in denen man ganz viel Gestaltungskraft entwickelt und man kann entwickeln und sich was Neues ausdenken, das ist ja hochattraktiv. Das lässt dann nach, wenn diese ganzen Entwicklungsmöglichkeiten ausgeschöpft scheinen, beziehungsweise man an so Punkte kommt, wo man anfangen muss zu stabilisieren, zu verwalten und so weiter. Das heißt also, an den Stellen brechen dann oft in solchen Projekten Alltagsmomente auf, Verantwortungsübernahme, Kontinuität schaffen und so weiter, unter der Wunsch nach 8 Jahren Krach auch mal in Ruhe wohnen zu können. Und das alles, ne? Wie handelten ihr dieses Spannungsfeld aus, sozusagen? Die Arbeit, die dann auf einmal nicht mehr so sexy ist, weil sie nicht heißt, wir denken uns was Neues aus. Und ja, da kann man jetzt schön reinstecken.
Puh, also ich glaube, es ist wirklich eine ganz gute und sehr wichtige Frage. Ich weiß es tatsächlich. Ich kann es ja nicht ganz klar beantworten. Ich glaube, aber weil ich die Erfahrung ja auch gemacht habe, sehr lange hier im Vereinsvorstand Vorsitzende zu sein oder eben auch so genannt, das wird ja leider immer noch so gesagt, so, wir haben keine Pressesprecherin, aber ich bin irgendwie doch immer noch das Gesicht und die Sprecherin. Das haben die Medien mal daraus gemacht. Es ist sehr viel Verantwortung und ich habe manchmal hinschmeißen wollen. Und ganz klar auch die Leute manchmal so, oh Gott, ich halte das nicht mehr aus. Ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns alle sehr gut kennen, auch wenn wir uns nicht immer alle einer Meinung sind, aber irgendwie, ich nenne jetzt mal das Stichwort Liebe. Also es ist wirklich so, dann kommen Leute und nehmen dich in den Arm und sagen so, ach Mensch, und ja, und wenn irgendwie harte Kritik kommt, die vielleicht auch nicht mal berechtigt, manche ist ja auch berechtigt, dann ist immer jemand, der den Rücken stärkt und hält. Ganz wichtig, glaube ich, ist, dass wir hier gemeinsame Veranstaltungen machen, wie jetzt eben dieses Fest an diesem Wochenende zum Beispiel. Wir haben aber auch eben die Yuppie-Bar, das ist unser sozusagen öffentliches Wohnzimmer. Einer der wichtigsten Orte, glaube ich, jetzt, wenn ich so nach 10 Jahren mal zurückgucke. Nach jedem Plenum geht man dann irgendwie, wenn man, also entweder man geht wirklich so, oh Gott, ich halte es nicht mehr aus und geht direkt, oder man geht hinterher nochmal mit allen ein Bierchen trinken oder eine Cola. Und da ist so viel ausgefochten worden am Ende. Aber eben, wie gesagt, also ich glaube, man lässt die beste Politik, das habe ich auch mitbekommen, weil es gibt ja diese Grüß-Gott-Veranstaltung im Rathaus oder sonst wo. Wenn man erstmal so ein Bierchen oder ein Weinchen mit den Politikern trinkt, dann ist man schneller dabei, irgendwie eine Entscheidung oder irgendwas herbeizuführen, als in irgendeiner Verhandlungsrunde, in offiziellen Behördentischen. Und das ist, glaube ich, für uns hier im Viertel auch nicht viel anders. Also ärgste Feindschaften haben sich hier aufgelöst bei der Arbeit, auch bei der konfliktreichen Arbeit. Und ich glaube, Konflikte stärken persönliche Beziehungen genauso wie ganze Projekte, dass man sagt, okay, aber eigentlich haben wir doch alle dasselbe Ziel vor Augen, was uns hier immer zusammengehalten hat tatsächlich. Ich glaube, es ist auch niemals in Frage gestellt von irgendjemandem, außer die Leute, die vielleicht gesagt haben, ich schnupper da mal rein, auch interessiert mich nicht, ist mir zu viel Arbeit oder ist nicht mein Ding, irgendwie ich will was ganz anderes, vielleicht radikaleres oder eben nicht, oder friedvolleres, was weiß ich. Es ist total schwer und es sind auch Leute aus dem Projekt ausgestiegen, das muss man ganz klar sagen, auch teilweise mit berechtigter Kritik. Aber wie gesagt, unser Ziel vor Augen ist immer das gleiche geblieben, haben wir jetzt erreicht. Und genau, ich glaube, Tresen sind ganz schön wichtig für ein Fortkommen in Politik, aber auch in Projekten.
Der Tresen, eine zentrale Stelle. Das führt mich zu einem Aspekt, den ich wahrnehme, dass das Gängeviertel mit nicht, du hast immer gesagt, wir sind offen. Also ich nehme das noch viel stärker als so ein Netzwerkknotenpunkt wahr. Also als ein Ort, an dem logistisch ganz viel passiert, ne? Bei politischen Protesten, das geht nie am Gängeviertel vorbei. Das sieht man spätestens 1-2 Tage vorher, was hier auf dem Hof passiert. Dann sind immer bestimmte Leute da. Es ist ein Ort für, keine Ahnung, Essen, Trinken, Schlafen, diskutieren, vorbereiten. Es ist ein Ort, an dem Leute sich quer durch die ganze Stadt und auch durch die ganzen, sag ich mal, in irgendeiner Art und Form gesellschaftlich engagierten Gruppierungen einmieten können oder nutzbar für solche Gruppen. Und das ist der Ist-Stand und der scheint ja sehr gut zu funktionieren. Was sind denn Perspektiven, die das Gängeviertel, die ihr auch sozusagen auch setzen müsst und die nicht einfach nur so erfahrbar werden oder so?
Also zum einen sind auch ganz viele dieser Gruppen, von denen du gerade gesprochen hast, teilweise hier entstanden. Oder wir sind eigentlich, ich hatte es ja vorhin schon kurz gesagt, ältere Verwandtschaft, also wie man das ist, Hamburg ist ein Dorf eigentlich, für die, die jetzt von weiter auswärts zuhören. Ich finde Hamburg sehr, sehr überschaubar und was auch gut ist, hat Vor- und Nachteile. Und die Perspektive, ja, wir wollen weiter sanieren, das ist das Wichtigste, glaube ich, für uns alle jetzt. Wir haben jetzt 3 sanierte Häuser, unter anderem die Fabrik, in der wir sitzen, als öffentliches Haus für alle. Wir haben aber auch hier Wohnen hier ganz wichtig für uns auch sozialer Wohnungsbau. Und das soll weitergehen, um noch mehr Räume zu haben. Also nicht nur für die private Geschichte zum Wohnen, sondern eben auch für weitere Projekte, die hier einen Ort auch dauerhaft finden sollen. Für uns ist ganz wichtig, dass wir ja, zum Beispiel, was jetzt morgen, wo wir alle nicht mitlaufen können, in Dresden passiert, unteilbar, die Demo. Aber von hier aus wird gegrüßt auf jeden Fall und noch mal ganz viel Werbung gemacht. Dass wir einfach bestimmte Themen nicht ruhen lassen, dass wir ein Forum sind dafür, dass Menschen auch ja hoffentlich mitgenommen werden. Also ein Stück weit finde ich auch gar nicht so unwichtig, diese Anschlussfähigkeit. Also ganz viele Leute, die auch hierher kommen, einfach neugierig sind, die vielleicht mal gucken, anfangen mit Kunst gucken oder zum Faltenrock tanzen kommen, dass die sagen so, Mensch, ihr macht so tolle Sachen. Wir haben uns eigentlich nie so richtig vom Sofa weggetraut, aber jetzt habt ihr uns irgendwie eine Möglichkeit gegeben, weil wir einfach auch viele Formen des Protestes haben, uns gesellschaftlich irgendwie mit einzubringen oder das Gefühl zu haben, mal mitzumachen oder mitmachen zu können. Und ich finde schon, dass das eine Perspektive ist, die durchaus erweiterbar ist. Also ich glaube, da können wir noch mehr Formen schaffen, noch mehr Gänge schaffen, wo Menschen sagen, so, ja, da traue ich mich mal mitzumachen. Und dann vielleicht einfach mal einen Einstieg finden oder sich dann vielleicht nochmal ganz anders mit engagieren und solche Dinge. Ja, und wie gesagt, und noch mehr Räume schaffen, das ist für uns natürlich das Allerwichtigste. Jetzt habe ich bestimmt auch noch 1000 Sachen vergessen. Ich bin aber auch noch ein bisschen müde. Also auf jeden Fall auch Orte schaffen, wo sich vielleicht nicht nur gesellschaftlich weiter etwas entwickeln kann. Wo, ganz wichtig auch zum Beispiel das XYZ Cargo, die Werkstatt, die ja auch daran arbeitet, ökologisch neue Wege zu führen, die jetzt nicht, sagen wir mal so, an alte Ökos erinnert, sondern also wirklich progressiv in die Zukunft forscht sozusagen und Modelle baut, die tatsächlich dafür sorgen können, dass wir Wasser sparen oder also es einfach auch versucht wird, dem, was ja auch als wichtiger und großer Themenkomplex, nämlich die Klimakatastrophe, die bevorstehen oder in der wir uns eigentlich schon befinden, mitzudenken und so. Und das ist natürlich auch etwas, was wir versuchen, auch gemeinsam mit der Stadt in die Sanierung zu denken. Also da könnte ich jetzt lange ausholen, aber das sind so Punkte, die für uns ganz, ganz wichtig sind und auch Perspektiven für die Zukunft nicht nur bestimmen, sondern die wir hoffentlich in erster Linie auch selber mitlenken können.
Und immer wieder die Selbstgenügsamkeit, die oftmals solche ambitionierten Projekte irgendwann ereilt, wenn man so tatsächlich anfängt, seine Freunde vor allen Dingen zu sichern und dafür, über das Überleben irgendwann anfängt, so ein bisschen auch einzuschlafen auf dem und sich auszuruhen, was man alles mal gemacht hat vor 10 Jahren. Am Wochenende wird gefeiert. Jetzt ist es ganz schwer, in diesem Monsterprogramm zu sagen, was da wie. Und vielleicht halten wir es ganz grob. Ne? Es ist offen. Wann geht's los? Wie lange kann man hier vorbeikommen? Und um sich alles zu erschließen, weil das ist wahrscheinlich das, was Leuten, die noch nie hier waren, offen steht.
Das stimmt. Eigentlich ist es schon losgegangen. Also wir haben Mittwoch schon reingefeiert. Gestern gab es die Ausstellungseröffnung. Erste neue Orte wie das Poloch sind eröffnet worden. Die Kaschemme hat aufgemacht. Also sind so die viele, viele kleine Orte, die unglaublich liebevoll gestaltet sind. Heute geht's dann los. Ich glaube, ab 18 Uhr ist das erste Konzert. Die Ausstellung machen heute Nachmittag auf. Es wird sicherlich hier und da immer noch mal ein Akkuschrauber zu hören sein. Weil wirklich super ambitioniert, wahnsinnig tolle Dinge hier gebaut worden sind. Allein die Bühne auf der Brache, die Freilichtbühne, ist der Hammer. Die haben die ganze Nacht durchgearbeitet und ich glaube, das werden sie bis heute Abend weiter tun. Also allein schon visuell ist das ganze Viertel noch mal ganz neu entstanden. Das finde ich krass.
Was jedes Mal so ist, ne?
Jedes Jahr ist das eigentlich so. Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn.
Verändert sich das für ein paar Tage?
Gar nicht. Es werden, glaube ich, gefühlt immer mehr Leute, die dann irgendwie für 1-2 Wochen hier anreisen und mithelfen und arbeiten. Genau, Konzerte, glaube ich, geht es heute ab 18 Uhr los. Man kann eigentlich durchgehend kommen. Also dann, wenn wir, und das ist auch verabredet mit unseren Nachbarn, dann draußen mal nicht so laut sein wollen, mitten in der Nacht, gibt es immer noch die Kopfhörer Silent Disco. Es gibt heute ganz wichtig auch eine Diskussionsveranstaltung vom Recht auf Stadt zu Stadt der Vielen heute Abend um 19.30 Uhr. Morgen dann haben wir andere Projekte aus Europa eingeladen und diskutieren beziehungsweise tauschen uns eigentlich so aus, was ist mit, was du mich eigentlich auch schon gefragt hast, wie kommen wir eigentlich damit klar, mit so vielen Menschen immer wieder täglich das auszuhandeln und alle bleiben beim Projekt dabei, welche Probleme, es ist Christiania, ist vertreten. die mittlerweile leider geräumte ABM-Werft aus Amsterdam und auch andere Projekte. Dann haben wir Performances. Ich glaube, es gibt unglaublich viele Überraschungen. Also wir haben zwar ein ziemlich fettes Programm, was auch gedruckt tatsächlich vorliegt, nicht zu spät. aber es wird auch so noch ganz, ganz viele Dinge geben, die, von denen ich noch nicht mal weiß. Also gestern schon sind da Dinge passiert. Ach, das gibt's auch noch. Wahnsinn. Also man kann eigentlich jederzeit vorbeikommen. Ich glaube, am Sonntag um 8 Uhr wollen wir dann ungefähr mal ein bisschen zumachen. Und es wird sicherlich auch dann noch, ich glaube, in der Druckerei geht's bis auch Sonntagnacht irgendwann mit der Jam-Session weiter, mit Jazz und elektronischer Musik. Also ich glaube, am besten ist es einfach auf unsere Webseite zu gucken, da steht alles. Und es gibt auch schon ganz, ganz tolle kleine Filmchen. Ich habe schon eine Träne verdrückt. Captain Gibbs zum Beispiel, der hier auch heute Abend auftritt mit seiner Band Neon Schwarz. Hat damals kurz nach der Besetzung so einen ganz tollen Hip-Hop-Song gemacht über das Gängeviertel. Das hat er jetzt 10 Jahre später nochmal aus der heutigen Perspektive. Und das ist ganz, ganz toll. Das ist alles auf unserer Webseite zu finden. Guckt euch da durch.
Also, das Wochenende gehört dem Gängeviertel. Kommt her, kommen Sie her, gucken sich das an. Und wenn das schon bekannt ist, dann brauchen wir ja nicht viel Worte drüber zu verlieren. Dann wird das ohnehin auf dem Plan stehen. Christine, vielen Dank für das hier sein, für das drüber reden.
Danke für die Einladung.
Toi, toi, toi für die nächsten 10 Jahre. Auch für uns alle.